Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust, zu dieser Radiosendung, die Sie auch als Podcast hören können oder vielleicht auch gerade als Podcast hören. Dann wissen Sie, dass hier jede Woche eine Persönlichkeit sitzt, ein Mensch, der sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs rauszusuchen, die in irgendeiner Weise markant sind für ihr oder sein Leben. Und wer mir heute gegenüber sitzt, das erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust. Nicht, dass wir Ihnen oder irgendjemandem wünschen würden, in einem Fahrstuhl stecken zu bleiben. Aber falls das jemals geschehen sollte, dann wäre es schön, wenn unser heutiger Gast neben Ihnen stünde. Möglicherweise kämen Sie dann sogar an den Punkt, gar nicht befreit werden zu wollen. Denn die Geschichten, Lebensstationen und Erlebnisse dieser Frau würden und werden Sie begeistern und beeindrucken. Monika Fuchs wurde im März 1938 geboren, anderthalb Jahre bevor der deutsche Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg auslöste. Schon als Kind und Jugendliche bekam sie viel Gegenwind, gerade auch von ihren Eltern. Eine harte Zeit war das, Umstände, die sich neu ordnen mussten. Und vielleicht, aber das ist nur eine Mutmaßung, führten diese permanenten Unwägbarkeiten im Leben dieser jungen, empfindsamen Frau dazu, dass sie eine immense Kraft und einen mindestens genauso großen Optimismus entwickelte. Ihr Leben verbrachte sie an der Seite ihrer Familie in verschiedenen Ländern, lernte, las, probierte, improvisierte und stellte sich wirklich jeder Herausforderung. Sie arbeitete als Gastronomin, Romanautorin, Redakteurin, brachte 5 Kinder zur Welt, stürzte sich mit Anfang 50 in das Abenteuer Catering und arbeitete wie eine Wahnsinnige. Heute, mit 85, dreht Monika Fuchs höchst erfolgreich YouTube-Videos, beziehungsweise einer ihrer Söhne dreht sie. Es war gar nicht so einfach, einen Timeslot zu finden, aber irgendwie hat's doch geklappt, sie von Hamburg zu uns nach Berlin einzuladen.
Und um dies gleich vorwegzunehmen, ich lerne dich, liebe Monika, zwar jetzt erst kennen. Ich habe natürlich viel über dich gelesen und von dir gehört und gesehen. Du hast mir eben gerade angeboten, dass wir uns duzen und das nehme ich gerne an.
Danke. Hundi, hast du gehört? Jetzt darfst du auf meinen Schoß. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Kekschen irgendwo.
Ja, Kekse stehen hier, aber bitte nicht für den Hund. Nein, möchtest du einen Zimtstern?
Nein, ich möchte keinen Zimtstern. Der Hund darf ich.
Nein, gut. Das einzig Beständige in deinem Leben scheint wirklich die Unbeständigkeit zu sein, habe ich so gedacht. Du hast ein Buch über dein Leben veröffentlicht jetzt gerade. Ja. Darüber werden wir sprechen und werden das auch verlosen. Und was da so drin steckt, also was du so alles erlebt hast, zumindest das, was du niedergeschrieben hast oder was niedergeschrieben wurde, zeugt von einem wirklich wilden Leben. Und so ist auch der Untertitel, wenn man so will. Hast du es denn selbst als so wild empfunden?
Nö, natürlich nicht. Für mich war das normal. Und ich habe mich immer sehr gewundert, wenn Menschen das so kommentiert haben und so erstaunt waren. Und was, das hast du alles gemacht? Sowas machst du? Für mich ist das normal. Für mich ist es eher bedrückend, wenn Menschen so auf einem Platz sitzen bleiben und so gar nichts weitergeht. Bei mir muss das immer irgendwie so weitergehen. Und dafür sorge ich aber auch. Also das ist meine Initiative.
Hast du das Gefühl, dass du die meisten Dinge, die in deinem Leben passiert sind und für dich einschneidend waren, dass du dir die selbst rangeholt hast?
Nein. Die dramatischen Dinge vor allen Dingen nicht. Also die traurigen Dinge nicht, die schlimmen Dinge, die passiert sind, nein. Das nicht. Ich habe Situationsveränderungen selber herbeigeführt. Zum Beispiel den Beruf, den ich gestern noch geliebt habe. Übrigens mit 60, aber habe ich angefangen mit Catering, nicht mit 50. Mit 60 habe ich noch meine Catering-Firma aufgemacht. Das habe ich natürlich in die Wege geleitet, weil ich das plötzlich dringend wollte. Dann leite ich das in die Wege und dann mache ich das und dann bringe ich mir das bei. Da bin ich aktiv tätig. Mhm. Aber es gibt halt andere Dinge, die muss ich aushalten. Wenn du mal dieses Buch gelesen hast, da siehst du ja, sind viel gestorben und Krankheiten und Zufälle, was immer es ist.
Du glaubst nicht an Zufälle.
Doch, sehr. Ich glaube sogar
doch.
Sehr.
Ah, ja, okay.
Doch, doch. Ich glaube sehr an Zufälle. Aber ich glaube auch daran, dass man sich den Sachen nicht ausliefern muss. Du kannst immer was machen. Also ich nehme jetzt einen negativen Zufall, der auf mich zugekommen ist. Richtig negativ. Und mir geht's schlecht und ich trauere und ich sitze in einem tiefen Loch und so. Ich weiß, dass ich mich da rausschaufeln kann. Das weiß ich ganz genau. Das weiß ich aus Erfahrung. Da sitze ich nicht und warte, bis der Schmerz vorbeigeht, das Erlebnis schwächer wird, sondern ich kann mich da wirklich selber aktiv rausschaufeln. Und so kann ich mich aber auch in tolle Situationen reinschaufeln, in neue Berufe, die ich gar nicht kann. Ich liebe das, in Berufe zu gehen, die ich nicht kann. Das finde ich zum Beispiel so spannend.
Mhm.
Das ist so, da kriege ich wirklich Kribbeln von oben bis unten. Ich finde das so, so wahnsinnig spannend.
In unserer Kurzvorstellung haben wir es eben so formuliert, dass möglicherweise all die Unwägbarkeiten und all der Gegenwind in deinem Leben dazu geführt haben könnten, dass du diese Muskulatur entwickelt hast, dich nämlich genau aus solchen Situationen dann auch rauszuarbeiten.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das Leben gesagt hat, ja, Fräulein, entweder gehst du jetzt unter, das ist ja eine Scheißsituation, wo du gerade drin bist, das ist ja wirklich ganz furchtbar, oder du setzt dich jetzt mal auf die Hinterbeine und du machst jetzt mal was, du tust jetzt mal was, dir wird schon was einfallen. Und mir ist immer was eingefallen.
Das Tolle ist ja auch, wenn du die Erfahrung machst, dass du dich einmal rettest, wie auch immer dieses Retten jetzt aussieht, klein oder groß, das gibt einem ja auch ein Selbstbewusstsein, es das nächste Mal zu schaffen und zu können. Ne? Also das heißt, sich selbst auf jemanden zu warten oder auf verändernde Umstände zu warten, das kann gut gehen, aber es führt nicht dazu, dass man eine eigene Kraft und eine eigene Stärke entwickelt.
Nee, das ist vollkommen recht. Mhm. Das ist so. Und ich habe sehr, sehr früh kennengelernt, na, ich sage immer, ich wiederhole mich jetzt mal, Taten zählen für mich. Tätig sein, Taten, etwas machen. Mir geht's dreckig, mir geht's saudreckig. Ich bin jetzt gerade mal arm. Ich bin in meinem Leben manchmal richtig reich und manchmal richtig arm. So, das ist Fakt, ne? Und dann muss ich was machen, damit ich das verändere. Und dann mache ich irgendetwas und dann passiert das auch. Dann ändert sich meine Situation. Und diese Erfahrung, dass ich meine Situation ändern kann, ich muss nicht wie so ein Opfer da in der Mitte sitzen. Weißt du, so ein Blecheimer auf dem Kopf und mit Nachhall, ich bin unglücklich, ich sitze hier drin, mir geht es ja so schlecht, nix da.
Mhm. Mm-mm. Ich finde, dass das Wort Opfer, ohne dass ich jetzt hier in diese Wokeness-Debatte um Formulierungen einsteigen möchte, gar nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass es schon ziemlich viele Opfer gibt, auch gerade zur Zeit, und dass das Wort Opfer oft zu Unrecht so gleichgesetzt wird mit Menschen, die in Selbstmitleid ertrinken.
Mhm.
Weil ich glaube, es ist schon nochmal zu unterscheiden. Ich finde, wenn ich mir das anmaßen darf, überhaupt, wenn ich auf dein Leben gucke, bist du schon zwischendurch auch Opfer der Umstände gewesen. Du hast dich selten offenbar selbst bemitleidet. Du bist dann aufgestanden. Du hast dann deine Situation verändert. Aber wie du eben ja auch andeutetest, manchmal hast du auch ganz schön lange Sachen ausgehalten. Wenn ich jetzt so diese, da kommen wir sicherlich gleich zu, wenn ich mich an diese Zeit in deiner ersten Ehe, als dein Mann psychisch krank wurde und die Schwiegermutter noch dazu kam, du wurdest über 4 Jahre lang aufs Extremste schikaniert. Mhm. Wie ein, also kein Tier ist teilweise so schlecht behandelt worden. Mhm. 4 Jahre.
Mhm.
Das hast du schon ganz schön lange ausgehalten.
Ja, ich habe einen sehr langen Atem und ich bin wie ein unendlich dehnbares Gummiband, so bezeichne ich mich immer. Aber das Gummiband kannst du nur bis zu einem gewissen Grad strecken und dann macht's ping und dann ist aus. Und dann fange ich an zu handeln und dann kommt der Moment in meinem Leben, wo ich eben mehrfach die Erfahrung gemacht habe, dass sich dann endlich etwas rührt und sich verändert und dass ich jetzt da wieder rauskomme.
Mhm.
Die 4 Jahre habe ich da gesessen wie ein hypnotisiertes Kaninchen. Ich habe den Mann geliebt. Der hatte eine Gehirnkrankheit, also der hatte eine Psychose. Ich habe den geliebt, bis hilflos, bis zum geht nicht mehr. Und dann aber kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt muss ich mich retten, muss das Kind retten. Ich muss erst mich retten, damit ich das Kind retten kann.
Ja.
Und das mache ich jetzt. Mhm. Und das tut unheimlich weh, aber ich muss das machen.
Ich habe eine Reihe von Songs natürlich auch von dir bekommen und habe jetzt eigenmächtig die Reihenfolge ein bisschen verändert, weil ich finde, als Einstieg gibt es hier ein Lied, das auf dieses Leben passt, das du da führst, so wie ich es sehe. Gitte, ich will alles. Gibt es dazu eine bestimmte Geschichte, die dir einfällt, einen zeitlichen Zusammenhang oder wollen wir die Lieder einfach spielen?
Ich glaube, die sprechen für sich selber. Also meine Kinder haben dieses Lied aus sämtlichen runtergedrehten Fenstern des VWs noch so mit Drehen rausgegrölt. Die konnten jedes Wort, aber frag die mal, dass sie mal ein Volkslied singen sollen, konnten sie nicht. Aber das konnten sie singen, in allen Facetten. Und es war Zeitgeist. Das Lied von Gitte Hänge war sowas von Zeitgeist. Da sind wir Frauen aufgebrochen und haben gemacht.
Ich will nicht viel, ich will mehr. Jetzt bin ich frei und will alles. Ich lerne Spanisch und Bridge. Ich spiele Schach und Klavier. Ich kämpf, gewinn und verlier. Und geb nicht auf, ich will alles.
Den Faden halten, mein stürmisches Leben. Das ist das Buch, das ist die Autobiografie von Monika Fuchs, erschienen bei Rowohlt, das Buch. Ich frage mich, also wenn du jetzt auf 85 Lebensjahre zurückblickst, Stand heute, wie konntest du dich so gut erinnern? Hast du noch Aufzeichnungen? Hast du Tagebuch geführt? Ich weiß, dass deine Mutter früher deine Tagebücher verbrannt hat.
Ich habe jahrelang Tagebuch geführt. Ich habe den Mittelteil des Buches, wo ich ja den Sterbeprozess meines Lebensgefährtens beschreibe, weil das so ein Tabuthema ist. Ich traue mich so gerne an Tabuthemen, weil ich finde, die müssen mal ausgesprochen werden. Und da habe ich alles aus Tagebüchern rekonstruiert. Das hätte ich mir alles gar nicht merken können. Bei Alfred, ne? Der in der Mitte des Buches. Und dann habe ich, nachdem ich das gemacht habe, habe ich alle meine Tagebücher verbrannt. Weil ich plötzlich nicht wollte, ich bin ja mal sehr in die Intimitäten ja gegangen, ne? Bei Alfreds Sterben, ne? Also intimer geht überhaupt nicht. Und das hat mich aber so irgendwie belastet, fertig gemacht, erschöpft, wenn du so willst, dass ich gedacht habe, das mache ich nicht nochmal. Ich lasse jetzt alle meine Tagebücher verschwinden und ich werde mich auch so erinnern. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich mal so eine Autobiografie schreibe. Und jetzt war die Schwierigkeit. Erinner dich mit 85, was du als 18-Jährige gedacht hast. Das hat 2 Jahre gedauert, dieses Buch. Nicht, weil ich nicht schreiben kann oder ich meine, ich kann ein bisschen schreiben oder weil ich nicht fleißig genug war, sondern ich habe so mit mir rumgekämpft, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Vergolde ich das jetzt gerade oder war das wirklich so? Geh noch mal ganz doll in dich. Dies lesen ganz viele Menschen. Sei dir ganz sicher, dass es wirklich so war. Und das war ein Mordsprozess. Das war nicht leicht. Das war ganz, ganz, ganz schwer für mich. Mhm. Weil ich bei der totalen Wahrheit bleiben wollte. Und zwar hatte ich das meinem Enkelkind Emma versprochen.
Die hat du hast mir 9 Enkelkinder und 1 Urenkel, ne?
Ja. Wow. Emma hat zu mir gesagt, ich heiße in der Familie Momo, Momo, wenn du dieses Buch schreibst, was du unbedingt schreiben musst, du musst dieses Buch schreiben, dann musst du ganz doll bei der Wahrheit bleiben. Und das war mein Leitfaden.
Warum hat sie dir das extra mitgegeben? Also
weil sie nicht wollte, dass ich kann sehr blumig erzählen, was ich will. Meine Familie lacht sich tot und sagt, oh Mama, das hast du das aber wieder erzählt, ne? Oder Momo, wie erzählst du denn die Geschichte? Es war doch so und so. Ich kann, so eine harmlose Geschichte kann ich unheimlich schön machen. Warum auch nicht? Es ist immer die Wahrheit. Ich vertausche nie die Wahrheit, aber ich verbräme sie etwas.
Du malst es etwas.
Ein bisschen Pailletten, ein bisschen Puder, ein bisschen Farbe, ein bisschen Zack, ein bisschen Duft. Schon hat die Sache mehr Schmackes.
Das ist interessant.
Und diesen Ruf habe ich.
Ja, ja. Aha. Wenn man versucht, Menschen, bevorzugt jungen Menschen natürlich, ein Gefühl für Wahrheit und Glaubwürdigkeit mitzugeben, dann ist es ja schon in dem Moment schwierig, also es ist ja eine Frage der Begrifflichkeiten, ne? Schon in dem Moment, wo das Wort Schummeln ins Spiel kommt, ist das ja schon ein niedliches Lügen. Wie würdest du das kategorisieren? Wie würdest du...
In dem Buch?
Nee, generell für dich als Maßstab.
Ich mache da nicht generell jetzt einen Maßstab. Ich weiß nur, dass wenn ich jetzt irgendwo sitze in trauter Runde, in fröhlicher Runde und jetzt bin ich gerade mal dran und muss irgendwas erzählen, wo alle lachen sollen, das mache ich auch mit meinen Charity-Essen, die ich ja nach wie vor mache, da erzähle ich dann immer so ein paar Döntges, wie der Hamburger sagt, und die mache ich immer witzig und dann müssen sie lachen und dann finden sie das so und so. Da kann ich... ausholen und wie gesagt noch einen Schwung Puder drauf und noch ein Ding. Aber bei diesem Buch habe ich mich strikt schmerzhafte 100% an die Wahrheit gehalten. Und als es ans Sterben meines Mannes ging, das ist ganz mehr zum Ende des Buches hin, da hat meine Tochter Rebecca das mal Korrektur gelesen. Da hat sie gesagt, Mama, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt alles überhaupt nicht. Da hat mein Innenleben, mein Hirn, hat dieses schreckliche Erlebnis, dass mein Mann, mein geliebter Mann,
Roland,
stirbt, aber er darf nicht so sterben, wie wir das eigentlich besprochen haben, sondern er muss sich wirklich diesen ganzen Medikamenten hingeben. Er muss so sterben, wie die das jetzt vorschreiben. Das war ja dieses Dilemma. Und das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist so schrecklich.
Und da meinst du, da hat irgend so ein Schutzmechanismus gegriffen?
Nein, ich wusste es wirklich nicht mehr. Nein. Mhm. Ich habe da wirklich Dichtung und Wahrheit, ne? Ich habe da Sachen erfunden. Das Krankenhaus war nicht das gleiche. Die Etage war nicht die gleiche. Die Diagnose war, das stimmte alles von hinten bis vorne nicht. Und dann hat Rebecca diese Passage, ist nicht viel, ist vielleicht 3 Seiten, hat sie nochmal vollkommen neu mit mir geschrieben. Sie hatte es klaren Geistes im Kopf noch und wir haben diese Passage neu geschrieben.
Okay.
Mein Hirn war so überlastet.
Ich verstehe.
Ich kann es mir nur so erklären, ich da das nicht mehr akzeptieren konnte.
Als du deine Tagebücher verbrannt hast, selbst verbrannt hast, weggeworfen hast, fühltest du dich danach erleichtert? Mhm. Also hast du damit auch Vergangenheit weggeworfen? Ich soll gar nicht so pathetisch klingen, aber ich denke, so was du so mit dir rumschleppst an Erlebtem und was jetzt durch so ein Buch auch wieder hochkommt, was auch wieder neu durchblutet wird und so, das schleppt man ja, das ist ja ein irrer Ballast.
Das will ich aber nicht mehr.
Weg.
Weg.
Weg. Und jetzt wirst du natürlich, jetzt musst du noch einmal durch hier, weil du auf Promotour bist für das Buch. Natürlich geht's jetzt erstmal, wird alles nochmal so gerührt, ne? Alles nochmal hochgeholt.
Ja, das...
Was nimmst du in Kauf?
Als ich die Tagebücher verbrannt habe, es waren ja ganz viele, ne? Das ist schon eine Reihe. Da habe ich mich wahnsinnig erleichtert gefühlt. Weg damit. Weg mit dem alten Zottel.
Ja.
Nur was mir in Erinnerung bleibt, will ich auch in Erinnerung behalten. Sonst alles weg.
Mhm.
Und das war ganz befreiend. Fand ich sehr gut.
Wir spielen jetzt den nächsten Song und dann steigen wir da ein, wo dein Leben begann. Und wo auch mein Leben begann. In Hannover.
Wo hast du gewohnt?
In der Königstraße. Und du?
Oh, da bin ich in die Lehre gegangen.
Wo?
Klinkhammer. Modesalon Klinkhammer.
In der Königstraße?
Ja.
Gibt's ja gar nicht.
Doch.
Wir haben ja vorhin schon so viele Parallelen festgestellt.
Da warst du auch in der Sophienschule?
Ja, nein, du warst doch nicht in der Sophienschule.
Doch.
Ich dreh durch.
Weißt du, dass die Lehrerinnen die gleichen sind, die meine Mutter hatte? Eine mit dem Holzbein, eine mit dem Glasauge. Grauenvolle Schule.
Frau Harf kennt, ach nee, Frau Harf kannst du nicht gekannt haben. Aber weil die war 320 Jahre alt oder so.
Nee, meine waren auch alle 320 Jahre alt.
Okay, und Frau Harf sagte immer, ich trete noch als Jungfrau vor den Herrn.
Oh ja, Gott,
ich kann das Gegenteil,
würden
kann ich
Sie
nicht
bitte das Fenster dabei öffnen? Ich habe so gelitten unter diesen geschlossenen, weil die immer sagten, es zieht.
Furchtbar. In der Sophien. Und wo hast du gewohnt, in welcher Straße?
Fichtestraße in Kleefeld.
Aha, na, das ist ein kleines Stück entfernt.
Ja,
Sophienschule, ich dreh durch.
Und dann war ich in der Werkgrundschule. Magda.
Hast du geflirtet mit den Jungs vom KWG, Kaiser-Wilhelm-Gymnasium?
Natürlich.
Natürlich, ich doch auch.
Mehr Material gab's doch gar nicht.
Und wir hören jetzt Solveigs Lied von Edvard Grieg. Noch ein kleines Stichwort dazu, eine zeitliche Einordnung oder sowas?
Ich liebe diese Allegros, Adagios, diese traurigen, grau gefärbten Lieder. Darum liebe ich auch Leonard Cohen und darum liebe ich auch Grieg. Und ich liebe das, es macht mich so fröhlich.
Das Graue macht dich fröhlich. Sie hören die Hörbar Rust als Radiosendung auf Radio 1 oder als Podcast. Mein Gast heute ist Monika Fuchs. Bei Wikipedia stehst du als Unternehmerin in den Herzen der Menschen, stehst du als Köchin, Gastgeberin, Autorin, Redakteurin. Guck mal, wenn du jetzt mit jemandem durchbrennst und eine Affäre hast in so einem Hotel und an der Rezeption wirst du gebeten, deinen Beruf in das kleine Feld einzutragen.
Du bist vielleicht lustig.
Ja, was denn?
Soll ich dir jetzt für dich eine Lebensantwort geben, wenn du mit einem Kerl ins Hotel gehst?
Nein, du! Was schreibst du?
Soll ich dir das jetzt in den Mund legen?
Nein! Du schreibst jetzt deinen Beruf da rein. Was schreibst du, wenn du gebeten wirst,
das zu tun? Ich habe mal einen sehr großen Erfolg gehabt mit Altersprostitution.
Als Buch oder?
Ich habe Catering gemacht bis nachts um 3.
Ja.
Ich kam völlig tot nach Hause.
Ja.
Im Hause hatte ich Wochen Handwerker.
Ja.
Die Wasserrohre, frag mich irgendwas. Und die sollten bitte leise sein. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, zu diesen Männern, so ganz im Vertrauen, so ein bisschen so Bademantel an, so, Freunde, ich betreibe Altersprostitution. Das sieht ihr doch ein, das muss sein. Ist doch auch ein Job, ne? Nur ich bin müde, würdet ihr bitte etwas leiser sein? Die waren so rührend. Und weißt du, was passierte? Ich habe mich grottengeschämt, dass ich die angelogen habe. Aber ich habe mich nicht überwinden können zu sagen, dass das nicht stimmt. Dass ich mir das nur ausgedacht habe, damit die so Respekt vor mir kriegen und leise sind. Ich habe mich geschämt, dass ich die angelogen habe. Ich schäme mich heute noch. Die waren so rührend. Psst, Frau Fuchs muss schlafen.
Ja, aber ich glaube, die Welt kann dir Absolution erteilen, ob es nun um Sex geht oder um Essen. Es ist beides, ich will nicht sagen gleich wichtig, aber ich glaube, es ist okay.
Lassen wir es mal so stehen.
Ja.
Nein, ich habe ja auch jahrelang, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, Mode gemacht. Mode, meine eigene Mode. Das wird immer sehr wenig erwähnt, weil es das gar nicht mehr so doll gibt, glaube ich, heutzutage. Das habe ich jahrelang gemacht, richtig gute Mode, alles Unikate. Damit habe ich mich einmal rund um die Welt genäht.
Du bist auch jetzt schick.
Was?
Ja, ich glaube, dass du Wert drauf legst. Ich habe, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, ein Foto, da hattest du einen ganz anderen Look. Du hattest längere Haare und so ein Dutt. Ich glaube, dann kam deine Erkrankung.
Nein, da kam mein Krebs.
Ja, deine Erkrankung.
Und dann sind die Haare alle ausgefallen. Und dann habe ich gedacht, die Welt geht unter. Mhm. Das schaffe ich jetzt wirklich nicht.
Mhm.
Das will ich jetzt nicht. Das ist ganz was Furchtbares.
Wann war das?
Vor 2 Jahren.
Mhm.
Und ich bin aber...
Nee, dann klopf auch ganz auf Holz, genau. Ich glaube, das ist besser.
Klopf auf Holz. Also ich bin da in der Klinik, wo ich alle 3 Wochen zur Nachuntersuchung hingehen muss. Ich gelte da als kleines Wunder. Ich habe das so blendend weggesteckt. und habe so eine grottentolle Frisur. Ne?
Finde ich nämlich auch. Du siehst aus wie ein Teenager. Du sahst wirklich, dass sie wirklich. Also 15, 20 Jahre jünger.
Meine Kinder behaupten, in diesem Zeug, was sie da in mich reinpumpen, das ist ja kein, das ist ein Immun...
Suppressivum irgendwie. Ja, ne?
Sowas. Mhm.
Das ist ein Haarwuchsmittel.
Das, da ist irgendwas drin. Und hier.
Du siehst super aus. 1938 bist du zur Welt gekommen. In Hannover, wir haben es gerade schon gesagt. Anderthalb Jahre später ging der Krieg los und somit werden deine ersten bewussten und unbewussten Erinnerungen und Erfahrungen zu tun haben mit Lärm, Hunger, Kälte, Schmutz, Staub, Kellern. Was fehlt in dieser Aufzählung?
Frostbeulen. Oh, diese Frostbeulen, die waren furchtbar. Auf jedem Zeh eine Frostbeule, die wurde immer mit so einer stinkigen Creme eingerieben. Und dann wurde so ein Streifen Stoff drum gewickelt und das brannte dann und tat weh und so. Ich muss dazu sagen, wir Kinder haben nicht gelitten. Weder unter Hunger noch unter diesen Frostbeulen, da leide ich heute in Erinnerung darunter. Wir Kinder haben das alles weggesteckt. Kinder stecken sowas weg. Erstaunlicherweise. Wir haben unsere Spielplätze gehabt, wir haben unseren Quatsch gehabt, wir haben unsere Geschwister gehabt, wir haben unseren Blödsinn gemacht, wir haben unsere heimlichen bösen Taten gemacht. Wir durften nie in ein Gebäude, was zerbombt war. Natürlich sind wir als erstes da reingegangen, ne? Brandgefährlich, ne? Völlig doof sind wir da rein. Wir haben im Wald Bucheckern gesucht und haben die verkauft, gar nicht wissend, wie ärmlich das eigentlich war, ne? Bucheckern, das sind so ein kleines Bödelchen.
Ja,
ne? Da musst du lange essen, bis du satt wirst.
Mhm.
Nein, wir haben nicht gelitten. Und die Butter wurde eingeteilt in so kleine Viereckchen. Haben wir nicht runtergelitten.
Dass es überhaupt Butter gab? Also ich meine, euer Haushalt war oder eure Familie möglicherweise auch privilegiert. In einem anderen Interview hast du gesagt, ihr seid nicht reich gewesen.
Nein, das wird immer gesagt, wir wären reich gewesen. Nein, wir waren großbürgerlich.
Ihr habt,
das ist so ein bisschen sowas mit auch Bildungsdünkel und so verbrämt, sag ich mal. Das war es nämlich.
Hast du so eine Art von Erinnerung daran, wie das kommuniziert wurde in der Familie, dass der Krieg zu Ende war?
Nichts wurde kommuniziert. Darum habe ich ja unter anderem mein Buch geschrieben. Ich bestehe aus einem großen Teil von Halbwissen. Und das hat mich immer gestört, weil ich bin nicht an die Informationen rangekommen. Wir durften nichts fragen, wir durften nichts erfahren, wir durften nicht darüber reden, wir durften nicht nein und nein und nein. Alles war mit Nein belegt und das hat mich immer sehr bedrückt, sodass ich da auch nicht mehr sein wollte in Hannover. Ich fand das schrecklich. So großbürgerliche Familie, die alle, weißt du so. Aber mal eine Antwort geben, wo war mein Vater im Krieg? Darüber reden wir nicht. Warum gehst du nicht mit in die Kirche? Darüber reden wir nicht. Das wollte ich alles nicht mehr.
Haben deine Geschwister auch diese Fragen gestellt? Habt ihr euch untereinander diese Fragen gestellt?
Ich glaube nicht. Ich habe daran merkwürdigerweise, da müsste ich jetzt lügen oder erfinden. Nein, da habe ich keine Erinnerung. Mhm.
Woran du dich ja sehr wohl erinnerst, und das ist eine furchtbare Situation gewesen, du hattest eine beste Freundin, der es nicht gut ging, die sich das Leben genommen hat.
Mhm.
Und das hat dich natürlich total getroffen. Das hat dich traurig gemacht, das hat dich umgeworfen. Du erzählst von einer Situation, wie du weinend am Tisch sitzt und wie deine Familie darauf reagiert.
Ich wollte mich hinsetzen. Ich bin reingekommen weinend, hat er das gerade gehört. Die hat sich aufgehängt.
Die hatte Depressionen.
Mhm. Die hatte Depressionen, wie ihre beiden Brüder auch, davon abgesehen. Und die habe ich sehr bewundert und da war ich gebrochenen Herzens, ne?
Natürlich.
Und da hat meine Mutter nur gesagt, verlass den Raum, du bist eine Zumutung für die anderen. Und das ist so falsch.
Ja.
Das ist so, so falsch. Und in, so mit dieser Schlagkraft, wie das gesagt wurde, es war ja wie so ein Buh, so ein Hammerschlag, sind mehrere Sachen gesagt worden in meinem Leben. Die eben solche Spuren hinterlassen haben.
Welche Spuren?
Zum Beispiel, als ich gesagt habe, mein erster Ehemann der hat eine Gemütskrankheit, das muss so sein, weil der macht das und das und das. Und habe dann aufgezählt, was der alles macht. Und das war ja alles...
Es war furchtbar.
Es war brutal, crazy.
Ja.
Es war also wirklich Quälerei. Und, ja. und ich, mir tut es auch immer sehr weh, eben nach wie vor noch, dass ich das immer so sagen muss. Aber es war eine Tatsache und hat mich ja dazu bewogen zu gehen. Bin ich aus lauter Lust und Tollerei gegangen. Und da habe ich meine Mutter um Hilfe gebeten. Und da hat sie gesagt, nein. Das macht sie nicht. Eine Frau gehört zu ihrem Mann. Mhm. Ohne überhaupt noch nachzufragen. Mhm. Das sind so Sachen, die sitzen. Das darf man nicht machen.
Welches Gefühl hast du ihr gegenüber entwickelt?
Kein Hass oder irgendwas. Nein, gar nicht. Das nicht. Ich habe in den mittleren Jahren als junge Frau, sage ich mal so, war ich ja auch viel weg, ne? War ich viel im Ausland. Aber da habe ich immer so ein bisschen gezittert, wenn sie kam. Weil das Erste, was sie immer machte, war meine Wohnung umräumen. Also sie war diesbezüglich sehr übergriffig. Und ich hatte ja Rost im Hirn. Ich galt als besonders dumm. Rost im Hirn.
Hat sie gesagt.
Ja, klar. Und ich galt als besonders dumm. Ich wusste aber, dass ich das nicht bin. Und es wurde mir aber immer wieder serviert. Und das hat mir dann auch Angst gemacht, ne? Dass ich so runtergebügelt wurde.
Interessant, dass sie, und das ist ja keine Einzelgeschichte. Viele, viele Menschen sind schon längst erwachsen und können sich nicht abgrenzen vor ihren Eltern gegenüber. Sodass, es ist interessant, dass deine Mutter immer noch so viel Einfluss hatte auf dein Selbstwertgefühl in dem Moment.
Sie hatte es. Und dann kam der springende Punkt. Sie hatte es. Sie hat bestimmt mit donnernder Stimme, dass sie im Alter bei mir lebt. Ich habe eine große Altbauwohnung mit so und so viel Schlafzimmern. Die Kinder waren mehr oder weniger aus dem Haus. Mein Mann hatte aus dem Ausland uns zukommen lassen. Bei uns geht niemand ins Altersheim. Also Omi bleibt. Der mochte Omi gar nicht leiden. Das war aber seine Großzügigkeit, ne? Das war so typisch.
Und er hatte ja auch nichts damit zu tun. Du hattest ja was damit zu tun.
Ja, er war ja hin und wieder zu Hause, aber natürlich. Und er wusste ja meine Einstellung dazu. Und da ist etwas Merkwürdiges passiert. Ich bin mit meinem Sohn Martin, mein ältester Sohn, in diesem Park, der bei uns um die Ecke liegt, bin ich im Regen, hier, ich glaube, eine Schachtel Zigaretten geraucht. Hier ist Regen.
Was? Ja.
Platter.
Ja.
Regen.
Du machst dir gerade eine, du schützt gerade die Zigarette mit der einen Hand mit dem Handrücken vor dem Regen.
Und so bin ich um diesen Park gelaufen mit meinem Sohn Martin. Ich habe gesagt, ich werde wahnsinnig, wenn die bei mir einzieht. Ich werde verrückt. Und dann habe ich mich aber langsam nicht nur in Rage geredet, sondern ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn sie wirklich bei mir einzieht, und die ist ja so stark, die schafft das bei mir einzuziehen. Ich habe gar keine Wahl, das weiß ich selber. Dann muss sie unter meinen Bedingungen einziehen. Und das werde ich ihr sagen, den Mut werde ich haben. Und dann bin ich zitternd und bebend nach Hause. Und da saß sie mit Hut auf dem Kopf. Eine Dame trägt ja immer Hut. Und sie hatte damals schon so einen leichten Zitter. Und alle rosa Blüten auf ihrem Hut wackelten so ein bisschen. Und dann machte sie die Lippen so. Was ist, Kind? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du hier einziehen willst, es gibt hier keine Hierarchie. Hier geht ein kleines Kind auch zuerst durch die Tür, wie auch die ältere Dame. Hier gibt es diese Hierarchien nicht, weil sie bestand immer auf so Benimmsachen. Und so weiter und so weiter. Dann habe ich meine ganze Palette, was ich mir da mit diesen 1000 Zigaretten mit Martin ausgearbeitet habe, habe ich runtergeperlt und ihr Kopf wackelte immer mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, ist in Ordnung. So im Mund so, ne? Kennen wir ja alle von ihr. Und dann brach die Sonne durch die Wolken. Ich hatte noch 3,5 die tollsten Jahre mit ihr. Der ist nämlich der eiserne Ring hier um den Bauch, ne? Eiserne Heinrich. Der hatte doch so Reifen, so eiserne Ringe um den Bauch, die ihn immer so einzwängten. Kennst du die Geschichte? Musste mal nachlesen. Der wurde eingezwängt durch diese eisernen Reifen, die ihn so zusammenquetschten. Und die sprangen, einer nach dem anderen. Und das ist, was bei ihr passiert ist. Sie sind alle weggesprungen. Diese ganze aufgesetzte, vornehme Welt, in der sie angeblich lebte, brach zusammen. Und sie war plötzlich in einer warmherzigen, lustigen Familie aufgehoben und gemocht. Das hat sie ja gemerkt. die Freunde meiner Söhne, die tobten erstmal durch die ganze Wohnung: Omi, wir kommen. Und wurde allgemeine Omi genannt und sprang in ihr Bett, und das hätte sie früher mit einem Gewehr hätte sie die erledigt. Sie hat das noch mal richtig genossen. 3,5 Jahre ist sie bei mir gewesen. Und niemand hat mich nachts, wenn ich vom Catering kam, so fröhlich und so liebevoll mit so zärtlichen Namen begrüßt wie sie. Das plötzlich war ihr Schätzchen und ihr, was weiß ich und so. Und es funktionierte wunderbar zwischen uns. Kindchen, komm doch mal, ich habe ein Eierlikör für dich.
Erstaunlich, wirklich. Dass
dann
das
hat
noch
sie
mal
mir ein Eierlikör serviert und sie hatte keinen Geruchssinn mehr. Und jetzt rauch mal eine, weil sie nichts mehr riechen konnte. Dann kamen noch mal 3,5 richtig wunderbare Jahre. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie das noch erlebt hat.
Ja, und es ist auch für dich schön, dass du das noch erlebt hast, ne? Das ist ja gut, weil
sehr, sehr schön.
Diese Liebe und auch dieses in den Arm genommen werden mal, das gab es ja früher für dich als Kind überhaupt gar nicht. Du wurdest auch ordentlich bestraft, was aber gar nicht so schlimm war, weil du dich vorbereitet hattest, ne? Wenn du bestraft wurdest, wurdest du isoliert, wurdest du eingeschlossen, aber du hattest dein Verlies hattest du präpariert. Da lagen Bücher.
Ich fand das toll. Ich bin gerne eingeschlossen worden. Ich fand das super. Er hatte diese blöden Brüder nicht um mich. Ich fand das schön. Ich mochte das.
In der Schule lief's nicht gut für dich, aber Nein. Das lag nicht unbedingt an dir. Also waren das die Lehrerinnen und die Lehrer, die dich nicht mochten? Konntest du die Leistung nicht bringen, die von dir erwartet wurde? Was passierte da? Denn du hattest ja, glaube ich, eine Französischlehrerin, die dich sehr mochte.
Da schrieb ich lauter Einsen.
Und da lief es gut. Mhm. Was war das Problem?
Ich glaube, ich war sehr, wie würde man das sagen, verdrückt.
Schüchtern.
Ich war ja sehr, sehr schüchtern. Ne? Und ich glaube, ich habe immer verkniffen geguckt. Oder ich glaube, dass ich diesen Eindruck, diesen alten Lehrern, ne, du und ich haben die ja gehabt, ne? Das waren ja die gleichen Lehrerinnen, wie meine Mutter hatte. Mein Gott, diese alten Tüttel. Die fanden mich einfach ein blödes Kind. Und das haben sie mir auch immer so gezeigt.
Interessanterweise hat dich das Lernen aber so interessiert. Also du konntest es offenbar in der Schule nicht umsetzen. Aber es gab diese Zeit in deinem Leben, da bist du auf eigene Faust in Museen gegangen. Wir müssen uns immer wieder erinnern, das ist nicht die Zeit, in der Wissen leicht zu beschaffen war. Auch sich ein Buch zu kaufen oder so ist schwierig gewesen. Es gab kein Internet, es gab auch kein Privatfernsehen oder so, sondern dem Wissen musste man im Grunde zu der Zeit noch ganz schön hinterherjagen. Und das hast du gemacht.
Das habe ich sehr, sehr stark gemacht, weil ich einen riesigen Dauerkomplex hatte, also wirklich einen so starken Minderwertigkeitskomplex, dass ich das Rost im Hirn habe. Und ich hatte dann auch meinen ersten Freund, der hat immer gesagt, auch diesbezüglich irgendeine Bemerkung. Und dem zweiten Freund störte das schon nicht mehr, da konnte ich nämlich so super gut Rock'n'Roll tanzen. Da war dem mein Rost im Hirn egal. Aber der erste, der kam auch aus so einem Bildungsdingshaushalt mit seinen Eltern, der hat auch immer gesagt, das heißt nicht Homer, das heißt Homer. Gott, habe ich mich geschämt. Da habe ich den Homer gelesen. Oder die Odyssee, das musst du erstmal lesen.
Und das musst du erstmal verstehen. So
und das
so.
Kannst du ja, gar nicht verstehen. Das habe ich aber alles gelesen und mir Notizen gemacht und so. Und dann sage ich Homer statt Homer. Diese Pein, die hat mich bis heute nicht verlassen.
Ich weiß noch, bei mir war es Cat Stephens. Ich wollte jemandem imponieren und habe gesagt, ich hätte das neueste Album von Cat Stephens. Und er sagte, kenne ich nicht. Und dann habe ich sowas gesagt wie, doch, habe ich doch gesehen, als ich an deinem Zimmer vorbeiging, habe ich das Album von Cat Stephens doch gesehen. Ach, du meinst Cat Stevens. Ich werde das nie vergessen. Egal, wie auch immer.
Und aber das macht Aua.
Das macht Aua. Aber du bist richtig in Museen gegangen.
Ja.
Du hast Wissen angesammelt in deinen eigenen, heute würde man sagen, Dateien. Du hast alles aufgeschrieben und in der Sauna gelernt oder dich selbst abgefragt.
In der Sauna habe ich immer die Vornamen Fontane. Wie heißt er jetzt? Willi oder Theobald oder Theodor?
Hast dich selbst geschult.
Immer mich abgefragt. leise, ne? So leise. Und der hat mich nicht locker lassen. Wenn ich dann, sagen wir mal, Hebel oder sowas, den Vornamen nicht wusste, nicht locker lassen. So lange dran rumarbeiten, bis ich plötzlich den Vornamen hatte. Mhm. Das, dann saß das auch.
Anhand deiner Lebensgeschichte ist schön zu beobachten, wie du dich Dingen stellst und die diese Herausforderungen förmlich suchst. Wie alles dir Bekannte, wo man heute sagen würde, wir befinden uns in der Comfortzone, ach, ist das gemütlich im Wohnzimmer meines Gehirns, hier kenne ich alles, hier kann ich die Füße hochlegen. Im übertragenen Sinne hättest du erstmal den Tisch umgestoßen und hättest gesagt, so, jetzt machen wir mal was anderes hier, komm, neu hier, Fenster auf. Du hast immer irgendetwas Neues gesucht. Mhm. Ging es dir dabei ums Klüger werden? Ging es dir dabei ums Erfahrungen machen?
Nein, da ging es mir ganz schlicht und ergreifend, um mir Bildung anzueignen, die ich ja angeblich nicht hatte. Mir wurde ja so oft und so anhaltend und andauernd gesagt, dass ich
Rost im Hirn
habe, dass ich also keinerlei Bildung habe, dass ich dachte, das muss aber nicht so bleiben, ne? Und das habe ich mir ganz bewusst reingezogen.
Und du hast es dir, es wurde dann für dich zu einer Angewohnheit und das ist, glaube ich, heute deine, das Lesen.
Das mache ich immer noch.
Ist wichtig für dich.
Als ich nach Amerika auswanderte, da habe ich erstmal Amerika studiert. Die ganzen Staaten, die musst du erstmal alle auswendig können, da wahnsinnig viele. Da musst du die Hauptstädte, da musst du die Regierungsformen.
Wow, und warum muss man das wissen?
Muss man überhaupt nicht, aber ich wollte
es wissen. Du wolltest das wissen.
Ich wollte dahin und wollte nicht wie so ein Dumpfbacke da stehen und sagen, where is Minnesota? Is that a town?
Wobei oder? Die wenigsten Amerikaner wahrscheinlich die richtigen Antworten hätten, oder?
Ja, aber ich wollte das unbedingt klar Schiff machen hier. Ich wollte das wissen.
Wieso Amerika, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Und ich kann Ihnen sagen, gleich geht's nämlich nach Amerika. Genau genommen geht es erstmal nach New York im Leben von Monika Fuchs. Aber jetzt erstmal geht es zu Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Cheek to Cheek. Mhm. Warum dieses Lied?
Na, das war Kult. Louis Armstrong, den habe ich noch in Deutschland gesehen, bevor ich nach Amerika gereist bin. Und Ella Fitzgerald habe ich in Amerika gesehen und nicht in Deutschland. Aber ihn habe ich gesehen, gehört. Mhm. Morgens um 3 angestellt, nach Karten gebibbert und dann auch welche gekriegt. Und es war absolut Kult.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Radio 1. Hörbar Brust.
Monika Fuchs ist heute hier zu Gast. Sie werden sie vielleicht kennen durch ihre Kochvideos auf YouTube. Du bist da richtig, wirst auch beschrieben in vielen Interviews als YouTube-Influencerin, als YouTube-Ikone, YouTube-Star. Das ist ja nochmal ein interessantes weiteres Kapitel in dieser Aufzählung all der Dinge, die du in deinem Leben schon gemacht hast.
Das zählen aber andere Leute so auf. Die Aufzählung stammt nicht von mir.
Welche Aufzählung?
Das, was du eben alles...
Was ich jetzt diese ganzen Bezeichnungen... Nee, das ist stimmt. Das sind die Labels, die man dir gibt.
Aber
das ist
doch... Also Influencerin. Ich komme noch nicht auf die Idee, mich selber als Influencerin
Nein.
zu bezeichnen.
Nein, weiß Gott nicht.
Das ist gar nicht, ob das gut ist.
Aber ich glaube, wenn jemand wie du Influence hat auf andere Menschen, dann ist es nicht das Verkehrteste.
Bitte drauf an, in was?
In was wärst du denn eine schlechte Influencerin? In welchem Bereich des Lebens? Wo sollte man nicht auf dich hören?
Gehorsam.
Gehorsam?
Ja, Gehorsam. Du hörst jetzt was, du machst jetzt alles, was Fati sagt, ne? Nee, ich bin nicht so ein guter Berater.
Man muss ganz kurz zu der Akustik sagen, dass Monika etwas angeschlagen ist
und
jetzt gerade ein paar Bonbons im Mund hat. Auch nicht eins, sondern 3.
Sie sofort runterschlucken.
Nein, nicht runterschlucken.
Warum nicht?
Nein, weil das nicht sein muss. Du kannst die ruhig. Ich finde die Akustik, ich finde es gemütlich, wenn jemand nach Hustenbonbons klingt. Lass ruhig. Du schmatzt ja nicht. da war diese Liebe, diese Sehnsucht nach Amerika, vielleicht auch ein bisschen ein Idealisieren, kann ich mir vorstellen, oder ein Romantisieren eines Teenagers in Hannover, im Nachkriegs-Hannover. Du hattest dir in den Kopf gesetzt, nach Amerika zu wollen. Inzwischen hatte man dich von der Schule genommen, deine Eltern hatten dich von der Schule genommen, eine Schneiderlehre gesteckt, wo du deinen Kolleginnen einfach Geschichten vorgetragen und vorgelesen hast, aber nicht unbedingt gelernt hast. Dann bist du, glaube ich, in die Werkkunstschule gekommen, von der du vorhin schon berichtet hast. Da ging es nochmal ganz anders zu. Das hatte viel mit Kunst auch zu tun. So stelle ich es mir vor, so wie du es beschrieben hast.
Also in der Werkkunstschule bin ich das erste Mal in meinem Leben auf eine Lehrerin, Frau Güntert. Vielleicht habe ich Glück und sie lebt noch. Da war eine Lehrerin, die sich so für mich begeistert hat, dass sie mich privat zu sich nach Hause geholt hat und mir ihre Textilentwürfe gezeigt hat und mir Privatunterricht gegeben hat. Und ich durfte Sachen machen, die durften die anderen nicht machen in der Werkkunstschule. Und da habe ich das erste Mal Anerkennung erfahren. Erste Mal.
Da kam diese Affinität, was ich eben schon skizzierte, dieser Traum, dieser Wunsch, Amerika kennenzulernen, was aber überhaupt nicht realistisch war, weil dir fehlten die Möglichkeiten.
Aber weißt du was? Alle wollten wir nach Amerika. Das war das gelobte Land für alle. Das war sowas von unoriginell. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will nach Jordanien oder ich will nach Saudi-Arabien oder ich will nach Korea oder so, das wäre originell gewesen oder ungewöhnlich. Aber nach Amerika, da war die Seife rosa im Waschbecken, die Seife. Da waren die Handtücher im gleichen Rosa wie die Seife. Da gab es auch rosa Shampoo. Und da lauter so weiße Konsumkram, was da gab. Und wonach man Sehnsucht hatte. Wir kannten ja Kernseife, so ein hartes, rubbeliges Ding. Und Shampoo machte man selber aus irgendwas. Und es war so das gelobte Land.
Aber es ist doch nachvollziehbar. Es geht doch vielleicht nicht unbedingt darum, dass es originell ist oder dass man sich sowas Verrücktes wie Jordanien nach dem, 1960 aussucht, sondern...
Nein, nur da hätte ein Gedanke hintergesteckt, ne? Was bei mir dahinter steckte, war einfach, ich wollte den Luxus von Amerika. Dann die solche Steaks, die liegen da im Supermarkt. Weißt du, was ein Supermarkt ist? Ja, das ist so ein Laden. Und da gehst du hin und dann nimmst du... Es war ja alles Konsumrausch, was ich da wollte. Ich habe ja nicht gesagt, ich finde den Süden von Amerika so stark, weil die ja damals gegen sowieso gekämpft haben. Und das war gar nicht der Hintergrund. Ich wollte diese ganzen Luxusgüter, wollte da wohnen, wo es fette Steaks gab und rosa Seife und ja, stehe ich auch zu.
Ja, aber ich glaube, niemand kann das nicht nachvollziehen. Nee. Aus diesem grauen, mittelmäßigen grauen Hannover raus.
Ja, genau. Also Dings wirklich. Und dann noch Hannover obendrein, das ist ja, kommt ja gleich nach Bielefeld. Also, beleidige immer meine Heimat. Aber es ist so.
Und du musstest dir die Überfahrt verdienen. Ich finde, das ist erwähnenswert, weil wir in einer Zeit leben, jetzt hier in diesem Land, in dieser Lebensphase. Ich glaube, viele Leute teilen das, dass so dieses auf etwas warten oder erstmal die Sehnsucht zu verspüren, um dann auf etwas hinzuarbeiten, auf etwas zu warten, das hat sehr abgenommen. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Wünsche schnell in Erfüllung gehen können. Und dass jemand 2 Jahre vielleicht arbeitet, du hast länger, unglaublich viele, wie lange hat das länger?
Schon 3-4 Jahre, weil.
Du hast 3-4 Jahre gearbeitet,
du musst mal bedenken, ich musste 800 Mark zusammensparen. Ich habe alle Jobs gemacht, die es nur gibt.
Also zum Beispiel?
Hinterm schmutzigen Ofen putzen, vor dem schmutzigen Ofen putzen, schmutzige Klamotten bügeln, für eklige Leute einkaufen gehen, eklige Sachen, Werbedinger im Kino, das gab es damals noch, verteilen so. Hier sind so kleine Tüchlein für die Fingerspitzen, für die Dame mit Kölnisch Wasser. Mhm. Was habe ich noch gemacht? Und dann war ich ja sehr früh Mannequin. Das war natürlich meine beste Finanzquelle.
Mannequin, um das zu übersetzen für jüngere Menschen.
Model.
Das nannte man früher Mannequin und da gab es eine richtige Ausbildung, die man absolvieren musste.
Eine ziemlich schwierige Ausbildung. die ich durchlaufen habe, das hat eine Freundin, also das hat diese besagte Freundin, die sich dann der das Leben genommen hat, die hat meinen Eltern das abgetrotzt sozusagen und hat gesagt, wenn sie wollen, dass ihre Tochter nicht immer so schüchtern ist, dann lassen sie da jetzt weiter hingehen. Mhm. Und das war für meine Eltern sowas wie Prostitution, ne? Das war ganz was Schlimmes. Das machte man gar nicht in unseren Kreisen.
Wobei es ja eigentlich klar war, also meine Mutter ist deine Generation, da hieß es noch, dass die Stewardessen und die Mannequins die Männer, die besten Männer abkriegen. So wurde sie damals erzogen. Ne? Wer diesen Job machen durfte, das war was ganz Besonderes. Und man musste ja deinen Eltern auch, man muss ja auch sagen, dass du aus einem Bildungsbürgerhaushalt kommst und dass du von der Schule genommen wurdest, um eine Lehre zu machen, eine Schneiderlehre. Das ist ja eigentlich
Schande.
Sowas wie eine Schande, genau.
Oh, das war eine große Schande.
Ja, ja. Insofern haben sie sich auch vielleicht drauf eingelassen, damit du den nächsten Schritt machst, wie auch immer.
Was immer die da geredet hat, es ist ihr ja gelungen und ich durfte dann diese halbjährliche Ausbildung machen, die auch noch Geld kostete und habe die dann bestanden mit 1 und hatte dann ab da sofort stehenden Fußes immer einen Job.
Du hast auch als als Mannequin gearbeitet, du hast Mode getragen, vorgeführt, auch deine eigene Mode? Hast du?
Nein, da war ich ja noch in der Lehre.
Du warst noch in der Lehre.
Ich war noch in der Lehre und die haben mich ja natürlich selber als Mannequin auch genommen, aber auf die Rüde, ne? Da habe ich nichts für gekriegt.
Hattest du kurze Haare in der Zeit? Ich habe so ein altes Foto gesehen. Nein, hattest du nicht. Weil irgendwann hattest du kurze Haare. Nein.
Noch nie in meinem ganzen Leben.
Außer jetzt? Mhm, dann waren die immer zusammengebunden und ich habe das falsch gesehen. Ah, interessant.
Man hatte so eine straffe Figur, Frisur.
Mhm. Okay. Weil das wäre ja auch so ein bisschen gegen den Strom gewesen. Wenn du sagst, dass du eigentlich immer jemand warst, der so ein bisschen rebellisch war auch, dass du dich gegen bestimmte Schönheitsideale möglicherweise verhalten hast, gezeigt hast.
Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß, dass ich Existenzialistin war.
Mit einem schwarzen Rollkragenpullover oder wie und geraucht, ja?
Mein Vater hatte seine eigene Firma, Ingenieurbüro. Und ich durfte da also in so einen Papierladen gehen und durfte dann diese großen Mappen kaufen mit Papier drin. Ich hatte also immer das tollste Papier. Das durfte ich. Und dann damit ging ich dann durch Hannover, ne? Hatte diese Mappe unterm Arm, hatte diesen Rollkragen an, hatte diese straffe French-Twist-Frisur, weißt du, diesen Dödel.
Da oben so ein Pferdeschwanz, so ein Hohn.
Ja,
mhm. So ein, ne? Ja.
Und ja, fand mich sehr intelligent.
Du hast es geschafft, dein Vater hatte dir versprochen, wenn du es schaffst, dir das Geld für die Überfahrt zu verdienen. Und das hast du, wie du gerade gesagt hast, in 3-4 Jahren gemacht, durchgezogen. Wow, Hut ab, so lange dabei zu bleiben. Dann würde er dir die Hälfte auch nochmal dazu noch geben. Nochmal drauf geben. Nochmal die gleiche Summe, genau. So rum. Und das hat er gemacht.
Mhm.
Du bist nach Amerika gegangen. Du hast durch Kontakte von alte Studien, eine Tochter einer Studienkollegen von ihm, wurdest du in New York in Empfang genommen.
Ja.
Und dann, also all diese Geschichten kann man, das möchte ich auch nochmal sagen, vertiefend lesen, weiterlesen. In dem Buch den Faden halten, mein stürmisches Leben. Wir hören jetzt erstmal Musik von Shirley Bassey. If You Go Away. Und damit sind wir chronologisch ganz woanders. Damit katapultieren wir uns viele, viele Jahre in die Zukunft. Denn dieses Lied steht für eine Zeit, die du auf den Philippinen verbracht hast. Ich glaube, 4 Jahre waren das mit deinem zweiten Ehemann.
Mhm. Mhm.
Hören wir den Song erstmal und erzählen uns danach so ein bisschen daran.
If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high,
when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away.
Monika Fuchs ist heute hier zu Gast. Wenn Sie jetzt erst in dieses Gespräch kommen, weil Sie Radio hören und denken, wie schade, ich hätte doch auch all die anderen Geschichten gerne gehört. Sie haben die Möglichkeit, sich die Hörbarust jederzeit auch als Podcast anzuhören. Dort stoßen Sie auf in der ARD Audiothek oder über YouTube oder über Spotify oder andere Podcast-Plattformen können Sie sehr, sehr viele Gespräche sich noch anhören, die wir hier geführt haben oder die ich hier geführt habe. Ein Jahr Amerika, du fährst zurück, die Passage geht zurück mit dem Schiff und weil vielleicht der Zufall es so will, lernst du dort diesen ziemlich smarten, gut aussehenden, breitschultrigen Architekten kennen, der in der ersten Klasse reist, du ja nicht.
Durch das Maschengitter flirtet.
Ja.
Aus der ersten Klasse in die Holzklasse.
Wie lange hat die Passage gedauert?
9 Tage.
9 Tage. Ja, da kann man sich schon mal ein bisschen näher kommen.
Da kann man sich ganz schön näher kommen. Ich bin über den Zaun gestiegen.
Was war das für ein Zaun? Auf dem Schiff. Auf dem Schiff war ein Maschendrahtzaun.
Ja, das trennte an den Seiten vom Schiff, trennte das die erste Klasse mit der Economy. Und da bin ich rüber gestiegen, habe meine Petticoats gerafft, meine Ballerinaschuhe ausgezogen und bin, ich muss des Wahnsinns gewesen sein, bin da um diesen Zaun so rumgeklettert. Da unten rauschte das Meer, ne? Dann war ich bei ihm in der ersten Klasse und dann hat er mich zum Essen da ausgeführt. Da waren so viele Passagiere, ist überhaupt nicht aufgefallen.
Okay, hat eure Affäre da begonnen?
Mhm.
Er, du bist ihm auch nicht aus dem Kopf gegangen, er warb um dich und hatte Glück, um das zu verkürzen, um es sehr stark zu verkürzen, denn du bist dann mit ihm nach Amerika gegangen oder er hat, Und ihr habt eine Familie gegründet. Mhm. Dein erster Sohn Martin kam zur Welt. Eigentlich ganz toll. Dafür, dass ihr euch so wenig kanntet, habt ihr euch, als ihr euch dann kennenlerntet, mehr und mehr, sehr gut verstanden.
Mhm. Ja, sehr gut.
In der ersten Zeit. Mhm. Waren das 4 Jahre?
Nein, das waren 3 Jahre.
3 Jahre.
Und nach genau 3 Jahren hatte er seinen ersten Ausraster, so nenne ich das. Kannst auch sagen Anfall. Wie auch immer, also er ist dann ausgerastet.
Was hat er gemacht?
Er hat sich über etwas aufgeregt, wo man sich gar nicht drüber aufregen kann, weil der bei der Deutschen Bundesbahn der Zugbegleiter ein Adliger war. Der hieß Herr von Frach mich irgendwas. Und wir kamen aus Holland angereist mit der Bundesbahn und er und das Baby und ich und so. Und dieser Zugbegleiter war nun ein Adliger. Und da ist er so ausgerastet, wie kann ein Adliger Zugbegleiter werden? Und daraufhin hat er diesen kostbaren Kinderwagen genommen und hat ihn an der Seite von der...
Am Waggon?
Zerschellen lassen.
Zerschlagen?
Mhm. Und hat den... armen Adligen auch noch verfolgt. Heute würde ich mich totlachen. Aber das war ganz schrecklich. Das
weiß
war,
ich nicht. Wieso würdest du heute lachen?
Weil es einfach so absurd war. Es war einfach so absurd. Einfach so absurd. Aber ich würde auch nicht lachen, weil ich wusste ja nicht, dass das der Anfang von was ganz Furchtbaren ist.
Ja.
Und diese Anfälle hat er immer öfter gekriegt. Und
er hat im Restaurant einen Tisch umgeworfen.
Ja.
Er hat sich dir gegenüber verhalten. Also als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, ja, du bist resilient, du hast da deine Schlüsse draus gezogen. Ich konnte nichts mehr brechen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Und du erklärst das alles mit so einem, mit einer Geduld und einem Verständnis, für das ich dich sehr bewundere. Ich habe aber auch gedacht, ich würde mir wünschen, dass das Menschen heute nicht mehr passiert, dass sie noch 4 Jahre dabei bleiben.
Das tun Menschen.
Ich weiß, ich weiß.
Ich meine, ich denke nur mal an die ganzen Frauen, die immer wieder zurückgehen von den Frauenhäusern und dann wieder zu dem alten Prügler hin und zu dem Schläger und so. Das ist, wenn du jemanden liebst, dann bist du willenlos, dann bist du wie ein was weiß ich, im Wind. Dann machst du solche Sachen. Ich konnte den nicht verlassen. Ich habe den geliebt.
Du warst wirklich wie ein Stück, also wenn ich jetzt sage, ein Stück Vieh, das habe ich vorhin schon mal so gesagt, das wird im Zweifel besser behandelt auf so einem Hof.
Ja.
Du musstest richtig auf dem Boden schlafen, dein Sohn durfte nicht in den Kindergarten, dein Sohn durfte nicht mit Gleichaltrigen spielen. Er hat alles, was er besessen hat, verschenkt und fortan warst du dafür zuständig, die Familie zu ernähren.
Er nannte das Nazi-Vergeltungssystem.
Weil du eine Deutsche warst oder bist.
Und er wollte, dass ich das alles jetzt abbüße, was die Nazis gemacht haben. Und da hat er sich natürlich ordentlich was vorgenommen, ne? Das war schon sehr bitter und ich habe dann Strichlisten geführt und habe eben gemerkt im Laufe der Jahre, es wird immer enger, es wird brenzlig.
Was heißt das?
Die Anfälle.
Das wird, die kommen näher, die sind häufiger, die mehren
ja,
sich.
Ja, das war zu Anfang war das einmal im Monat, dann war das einmal in der Woche, dann war das einmal was weiß ich. Zum Schluss war das dreimal am Tag.
Hat er dich geschlagen?
Nein, nie. Nie. Das hat er nicht gemacht.
Seine Mutter, irgendwann zog, bestimmte er, dass seine Mutter zu euch zog. Ja. Und die hat dich ja nun auf eine ganz andere Art auch noch schikaniert. Ich weiß nicht. Wie hast du das ausgehalten?
Ja, Liebe macht die komischsten Sachen. Aber.
Wieso hast du dich nicht mehr geliebt als ihn?
Diese Denkweise ist noch nie zu mir durchgedrungen, dass ich mich mehr liebe als, das ist so eine Denkweise, die ging voll an mir vorbei, die kannte ich gar nicht. Bei mir war in der Denke in guten und in schlechten Tagen. Du stehst zu deinem Kerl in guten und in schlechten Tagen, zu deinem Mann, in guten und schlechten Zeiten. Hatte mir meine Mutter ja auch beigebracht. Und so war es auch, so habe ich das auch empfunden. Und jetzt waren mal schlechte Zeiten. Und dann stand ich zu ihm, bis ich dann eben gemerkt habe, hallo, jetzt wird's lebensgefährlich.
Du hast dich selbst fast verloren. Also du hast auch versucht, dich selbst umzubringen einmal. Mhm. Er hat doch einmal auch gesagt, warum hältst du das so lange aus?
Mhm, ein einziges Mal. Da war er klaren Geistes, hat mich angeguckt mit klaren Augen und hat gesagt, warum hältst du das aus? Und seine Mutter hat ja auch einmal gefragt, warum machst du denn das mit ihr? Die hatte auch einmal einen lichten Moment. Liebe macht sie nicht doof und blind.
Ja, ich glaube, also meine These ist sowieso, dass die meisten Menschen einmal in ihrem Leben jemanden kennenlernen, der sie genau in diesen komischen Raum führt. Das kann dann, wenn man Glück hat, dauert das 2 Wochen und wenn man Pech hat, dauert es, bei manchen Menschen dauert es 20 Jahre oder ihr ganzes Leben lang, ich weiß es nicht. Also, und es gibt unterschiedliche Gründe, warum man glaubt, da nicht rauszukommen. Und der mit Abstand schlimmste Grund ist, dass man abhängig ist. Also die eine Sache, wenn man es noch so für sich selbst verbrämen kann und sagen kann, ja, ich liebe halt, dann hat man da ja noch so ein Poster an der inneren Wand. Aber wenn Menschen Angst haben, wenn Frauen Angst haben, in ein Frauenhaus zu gehen beispielsweise, weil sie Angst haben, dass sie aufgespürt werden, dass ihnen die Kinder weggenommen werden und sie möglicherweise lieber die Schläge weiter in Kauf nehmen, ja, weil sie finanziell völlig, völlig abhängig sind, weil ihre Pässe, ihre Ausweise versteckt wurden. Auch dein Pass wurde, glaube ich, versteckt.
Ja, natürlich, hatte ich ja alles nicht mehr.
Okay, aber irgendwann hast du das, du hast jemanden kennengelernt, um das, also auch das wird im Buch näher beschrieben. Du hast es geschafft, dadurch, dass du Menschen an ihm vorbei kennengelernt hast, konntest du einen Teil des Geldes, den du verdient hast, hast du immer abends in einen Busch geworfen, in einem Garten, dem du vorbeigegangen bist. Dort wohnte ein Rechtsanwalt, der das Geld für dich gebunkert und angelegt hat, sodass du wusstest, okay, du sparst jetzt gerade Geld für deine Flucht, für deine und Martins Flucht. Ja.
Ja.
Das hat Gott sei Dank auch geklappt. Wir kommen zum nächsten Lied. Sag mal, und wenn wir jetzt so, wenn du jetzt mit mir, du erzählst diese Geschichte natürlich nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das so eine Sache, bei der du noch was empfindest? Oder liegt das nun auch so lange zurück, dass du sagst, ich habe da jetzt einen Haken drunter?
Nein. Wenn du mich richtig ganz nah kennen würdest, dann würdest du an meiner Stimme und so und Gestik und so merken, dass ich immer kurz vor den Tränen bin. Ich bin eigentlich immer kurz davor zu heulen. Mich greift das an. Das ist alles noch da. Und wenn ich nicht diese herrliche Selbstdisziplin hätte, die ich mir selber angewöhnt habe, denn ich gelte ja hier als Heulsuse der Nation. Ich fange ja schon am Nordpol vor der Felswand an zu heulen.
Ja, aber das verstehe ich, weil es so ergreifend ist.
Ja,
so
natürlich,
ist.
Aber ja. Ich kann gut heulen. Und meine Kinder ebenfalls. Und mein Mann ebenfalls. Wir sind eine Heulfamilie. Kommt der Weihnachtsmann, heult die ganze Familie. Da kommt der Weihnachtsmann.
Aber ist gesund.
Ja, das machen wir ja auch. Und das leben wir auch aus. Und geht er auf der Straße, hat ein Pulk Leute. Das ist eine Demo. NPD.
Die NPD?
Ja.
Dann heulst du auch. Ja, dann muss man wirklich heulen.
Ich stehe daneben und mit Martin in Berlin und wir sind so gerührt, dass so viele Menschen sich zusammengetan
haben. Oh nein, und dann habt ihr eine NPD
ja,
oder eine AfD.
NPD. Da haben wir auch gesagt, Martin, das muss Schluss mit dieser Heulerei. Das nicht für
Wobei
jeden.
Wirklich, also nochmal, nein, aber wenn, vielleicht ist es dann doch unterbewusst richtig gewesen. Es ist wirklich zum Heulen, wenn die NPD durch Berlin läuft, oder?
Ja.
Okay, also insofern war das eigentlich
Werden
doch
wir
richtig.
Es entschuldigen, ja.
Diese Selbstdisziplin ist wahrscheinlich ein Rest dieser preußischen Erziehung oder dieser englischen Erziehung,
ja,
die
Englisch,
deine Eltern dir auf...
Sehr, sehr englische, mit englischer Fairness und, naja, Selbstdisziplin eben und diese ganzen Sachen. Das
Selbstdisziplin ist ja gar nicht so verkehrt, finde ich.
Nee. Das ist also ein paar Dinge habe ich gelernt, die finde ich auch heute noch ganz gut, aber...
Man darf nicht zu hart zu sich selbst sein.
Nein, nicht nur, nein.
Leonard Cohen hast du natürlich mitgebracht. Take This Waltz. Wofür, was müssen wir uns vorstellen bei diesem Lied? Wofür
bei
steht
diesem
dieses
Lied? Das ist ein Video, es gibt wahrscheinlich eventuell, ich weiß es nicht, mehrere Videos, aber es gibt da ein Video zu diesem Lied. Das ist für mich ja sehr ungarisch, dieses Lied so von seinem Rhythmus her. Und da tanzt ein älteres Ehepaar so einen langsamen Walzer. Älteres Ehepaar, so 70, 80, 90, frag mich. Die tanzen diesen Walzer. Das ist so rührend. Die mögen sich noch. Er ist auch immer noch so ein bisschen größer als sie. Und wie sie da so tanzen, das ist so rührend.
There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to
Herrlich.
Die.
Hast du mal gesungen?
Nein.
Hast du mal ein Instrument gespielt?
Ja, ein Klavier, bis ich dann... Ich hatte einen Klavierlehrer, der hat ganz viel geraucht und das stank fürchterlich für mich. Und ich habe dann meine Haarklemmen genommen und habe das in diese... Und dann habe ich ordentlich meinen Flohwalzer gespielt und dann war das Klavier kaputt.
Okay, man möchte dich nicht zum Feind haben. Wahrscheinlich Nein. Hast du die ein oder andere Voodoo-Puppe in deiner Wohnung liegen. Wo dann abends... Au, au, i, a, o. Ja, ja.
Mhm.
Das bist dann du. Du, die sich befreit hat von diesem ersten Mann, die zurückging nach Hannover, die im damals neuen Hotel Interconti anfing zu arbeiten. Das war ein ziemlich fließender Übergang. So bist du mit der Gastronomie näher in Berührung gekommen. Du hattest ja vorher schon in Amerika schon gearbeitet, wahrscheinlich im Service, denke ich mal.
Ja, Howard Johnson, genau. Mhm.
Und jetzt in der Hotellerie, du warst Order Girl oder wie das hieß?
Order Taker.
Order Taker. Also du warst am Anfang noch diejenige, die angerufen wurde, wenn es hieß, bring sie mal.
Spielei und Tillitillit und so.
Ja. Und aus irgendeinem Grund zündet bei dir dann immer der Ehrgeiz, immer weiß ich nicht, aber oft der Ehrgeiz.
Immer.
Du willst dann richtig gut, also eigentlich, let's face it, du willst die Beste werden.
Ja, ich will dann die Beste sein. Wenn ich schon so einen schlimmen unwürdigen, ich habe mich nicht mehr so gefühlt, ich hatte nicht mehr raus zum Hirn. Ich war nicht mehr so, und das unterdrückte Wesen. Ich wusste, ich kann ganz viele Dinge und ich wollte nicht mehr da in diesem, neben diesen stinkigen Leuten da sitzen, die immer so eine nach der anderen, und ich wollte, wenn ich das schon machen muss, dann wollte ich die Beste sein. Und das wurde ich dann auch.
Auf die Weise hast du deinen zweiten Ehemann kennengelernt, der eigentlich ein Arsch war? Im ersten Moment. Du hast gedacht, du magst ihn gar nicht. Und ich glaube, das Wort Arsch fehlt, sonst hätte ich es jetzt nicht gewagt, das zu zitieren. Ein großer Mann. Was war er, der Chefkoch? Oder was war er, der Küchenchef?
Jüngster Küchenchef Deutschlands.
Und auch ein, dann später auf jeden Fall, vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon, sehr bekannter
Ja, das ging Gastronom. Schnell bei ihm. Er wurde dann auch Manager. Also
Roland
er,
Fuchs.
Er stand nicht lange am Herd. Mm. Er wurde dann sehr schnell nach oben befördert und hat dann in, naja, mehr oder weniger einmal um die Welt herum die größten, schwierigsten Hotels, Food and Beverage, das heißt Getränke und Essen, restaurantmäßig sozusagen hochgezogen. Das war sein mordsmäßiger Job. Das war ein wahnsinniger Job. Und den hat er mit großer Liebe und Akribie gemacht. Und das konnte er so wahnsinnig gut. Das konnte er so gut. Da ging er von Land zu Land zu Land.
Und er hatte das Glück, eine Frau an seiner Seite zu haben, jedenfalls eine Weile, die das alles so mitmachte und auch spektakulär fand.
Ich bin da gerne mitgetingelt, natürlich. Ich fand das toll.
Es ging los mit Neuseeland.
Ja.
Er bekam, kurz nachdem ihr zusammen wart, ist er gleich zu einer Weiterbildung. So, damit ging's los. Und dann kam er wieder und sagte, Schatz,
wir ziehen um. Pack die Sachen ein, wir wandern aus. Toll, super. Das habe ich gar nicht hinterfragt.
Das hast du nie. Du hast dich immer auf dieses Neue nicht nur eingelassen, sondern wahnsinnig gefreut.
Das auch. Ich fand das schön.
Ist das bis heute so, dass du die Sachen zurücklassen kannst? Mm. Was wäre, wenn du es dir aussuchen könntest jetzt? So die nächsten, sagen wir mal, das nächste Jahr, meinetwegen das nächste halbe Jahr oder die nächsten zwei Jahre. Wenn du dir dein Leben jetzt entwerfen könntest. Ein Ort deiner Wahl.
Ja, das sind, das wären in dem Fall mehrere Orte. Aber,
na sag.
Im Moment bin ich ganz versessen auf Transsilvanien.
Warum?
Möchtest du nicht Dracula mal begegnen?
Nein.
Und der dir Trüffeln serviert?
Trüffel ja, Dracula nein.
Also ist doch shit egal, ob das Dracula ist. Ob der spitze Zähne hat oder nicht. Du willst diese Trüffeln haben.
Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt?
Gar keiner, aber einer, der mich eingeladen hat.
Ach, guck mal, dann doch jemand.
Und ich
vielleicht.
Suche jetzt jemanden, der mit mir nochmal so einen Roadtrip macht. Das ist dieses, was ich mit Sohn Sebastian gemacht habe, diese Nordpol und Baltikum, diese Roadtrips. Ne? Da möchte ich gerne nochmal einen machen.
Sie können sich das übrigens noch anschauen. Das ist eine Dokumentation, die heißt Frau Fuchs kocht sich zum Nordpol. Finden Sie in der ARD-Mediathek.
Ich habe bislang immer gedacht, es ist England, Nordküste von England, sowas, was man nicht kennt.
So die einfache Küche.
Die ganz einfache Küche. Ich wollte dann in die Häuser gehen, Leute ansprechen. Darf ich bei Ihnen heute Abend essen? Was essen Sie abends? So wollte ich das gestalten, ne?
Toll.
Da habe ich auch immer noch Lust drauf.
Ja, aber wirklich, das wird
zu
doch,
denen ins Haus.
Ja, was für eine gute
das,
Idee.
Und das kriege ich hin, das würde ich hinkriegen.
Das glaube ich auch.
Und jetzt ist aber dieser Typ gekommen aus Transsilvanien.
Was heißt, der ist gekommen? Wo ist der hergekommen?
Den habe ich getroffen. Und der hat, wo kommst du her, was machst du? Ja, ich wohne in Transsilvanien. Wo ist denn das? Wo Dracula zu Hause ist. Was machst du da? Und dann hat er mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt und ist natürlich ein Gastronom. Deswegen also da seine Affektion auch zu trüffeln. Und dann hat er mir alles aufgezählt, was man da so machen könnte. Das ist alles, jedes Dorf spricht eine andere Sprache. Wir wissen gar nichts darüber. Unser Wissen ist sehr klein, was wir über dieses Land wissen. Mhm. Und das möchte ich gerne nochmal erleben. In Form eines Roadtrips nochmal. Wie ich das im Dings
Nordpol
gemacht habe.
Ja, das kann man sich auch ansehen, das kann Balkan, man auch finden. Ne? Ist doch egal. Wir sprechen jetzt gleich nochmal über das Gastgebersein, beziehungsweise das, was du gemacht hast oder auch jetzt, wie du sagtest, immer noch machst, dass du Menschen bekochst und in deine Wohnung einlädst. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich.
Nein.
Aber vorher hören wir Sigur Rós, Olsen, Olsen. Mm. Warum dieses Lied? Was verbindest du damit?
Weinen. Weinen.
Schon wieder weinen?
Ja, da ist eine Stelle, ich liebe ja diese, ich sagte ja so Allegro, Adagio, so diese traurigen, diese Sachenmusik liebe ich ja. Und da ist eben auch eine Stelle drin, wo sich die Musik so hochschaukelt, das wird dann eine Brassband, weiß was ist, ne?
Ja,
eine Brassband.
Ja.
Und ich habe Sigoros gesehen, wie dann die Brassband über die Bühne marschiert ist. Siehst du nicht in jedem Konzert. Hier in Berlin habe ich das noch erlebt. Ist er wirklich mit den Leuten über die Bühne marschiert und alle Frauen in seinem Orchester haben ein Instrument gespielt und ich war glückselig. Das ist genau meine Musik. Und wenn die spielt irgendwo, dann müssen mein Musikpartner Sebastian, mein jüngster Sohn, müssen wir immer heulen.
Monika Fuchs können Sie auf verschiedene Art und Weise schon begegnet sein. Möglicherweise hat sie mal Catering für Sie gemacht oder vielleicht haben Sie auch mal einen Roman gelesen, den Frau Fuchs unter einem Pseudonym möglicherweise verfasst hat, ein Liebesroman. Oder Sie waren schon bei ihr zu Gast oder Sie haben eines ihrer Videos gesehen. Seit 2018 gibt es diesen YouTube-Channel, in dem du in deiner Hamburger Küche stehst. Da stehst du schon sehr viel länger, auch für dein Catering. Das hast du von dort aus gemacht. Aber irgendwann seid ihr auf die Idee gekommen, dein Sohn Martin und du, dass man das ja filmen könnte und auf YouTube stellen kann. Und genau das passiert mit großem Interesse. Ihr habt viele Abonnenten und ganz, ganz viele Fans. Also wenn dein Name fällt, sind die meisten Leute total verzückt und sagen, oh, die musst du also echt mal einladen, was die alles erlebt hat und die kann so toll kochen. Aufmerksam geworden sind viele Leute auf dich als Köchin und Gastgeberin, aber durch ein Projekt, das vorher begann, als du nämlich mit deiner Catering-Firma aufgehört hast und noch total im Saft gestanden hast, mit Mitte 70, glaube ich, und dachtest, das kann es ja wohl nicht gewesen sein.
76.
Ich hatte noch so viel Kraft und so viel Energie und dir überlegt hast, machst du jetzt Kältebus, Diakonie oder Tafel oder was auch immer, dann fiel dir ein Mensch. Lad ich mir doch Leute ein. Für einen guten Zweck. Sammelst du Geld. Wie ist diese Idee entstanden und was hast du gemacht?
Die Idee hatte eigentlich mein Mann. Der war damals schon sehr krank, lag schon mehr oder weniger permanent im Bett, also konnte nicht mehr laufen. Der war so ein Frohgemut, also der war so gut drauf und der hatte auch noch so Lust auf Sachen und der hat gesagt, weißt du was, das machen wir wie im Fernsehen, ich hole mir die Welt ins Haus, ich kann ja nicht mehr raus und jetzt holen wir uns die Gäste ins Haus, du kannst ja auch nicht mehr raus. Ich konnte ihn ja nie allein lassen, ne? Und dann haben wir das gemacht und lange zusammen. Er hat mir immer die Einkaufslisten gemacht und Menüs entworfen und dann haben wir das.
Wir sprechen hier wieder über Roland, mit dem es eine lange Pause gab, eine lange Ehepause, wenn man so will, aber ihr habt dann spät wieder zueinander gefunden.
Wir haben dann wieder zueinander gefunden und zwar göttlich zueinander gefunden, denn jetzt hatten wir also die Kurve raus, wie es geht, die Ehe, ne? Jetzt wussten wir, wie Ehe geht.
Und er natürlich als Spitzengastronom hatte super Ideen, Spitzenideen sozusagen.
Ja, super, ja.
Und du hast erst, glaube ich, mit 10 Leuten angefangen. Du hast Platz gemacht in deinem Wohnzimmer, da er da ja auch nicht mehr genau. Wenn du mit ihm warst, hast du an seinem Bett gesessen und deswegen konnte das Wohnzimmer zum Esszimmer mit so einer langen Tafel umgebaut werden, was du gemacht hast.
So ist das heute noch. Ich habe sozusagen 2 Esszimmer und es findet ja immer noch statt. Ich habe nach meiner Erkrankung wieder angefangen, es einmal im Monat zu machen. Anfang dieses Jahres habe ich angefangen, einmal im Monat es zu machen. Und bin auch noch so ein bisschen in der Testphase, ob ich das durchhalte oder nicht.
Mhm.
Ist schon ein bisschen anstrengender geworden, ne? Als das früher der Fall war.
Und könntest du vielleicht, damit diese Idee weiterlebt, bist du gut darin zu delegieren, Dinge abzugeben oder kannst du das nicht?
Überhaupt nicht.
Oh Gott.
Nein.
Herrje, kannst du das denn nicht noch lernen als Herausforderung?
Nein.
Warum nicht?
Die machen mich immer alle ganz verrückt, denn wenn die dann so umständlich kochen und dann wollen sie das so anders, als ich das will. Und ich, ja Mama, die wollen ja nur dich sehen und dann ist schon die halbe Miete und sagen, nein, die wollen mein Essen essen, die wollen nicht nur mich sehen. Da bin ich, okay, habe ich dann so einen Stolz, ne? Nein, die wollen mein Essen essen. Die wollen nicht nur mich anglotzen. Und nee, da werde ich auch ganz zickig, ne? Und wenn dann jemand sich so ungeschickt anstellt.
Wir müssen dazu sagen, dass deine, ich möchte fast sagen, armen Kinder sich diese Launen anhören müssen, obwohl sie dich versuchen, nach allen Kräften zu unterstützen.
Ich muss unterbrechen. Scharfe Unterbrechung.
Ja.
Ich sage gar nichts zu den Kindern.
Ah.
Ich sage überhaupt nichts zu den Kindern. Die Kinder werden von mir nur gelobt. Also Enkelkinder sind das, ne? Die werden nur gelobt. Mein Sohn Sebastian, der einen ganz anderen Beruf hat, der wird auch nur gelobt. Der ist ja völlig verliebt in diesen Job jetzt inzwischen, den er da bei mir macht.
Diese, ne? Videos zu drehen und zu schneiden.
Nein, das ist Martin. Das ist der andere Sohn.
Ich natürlich. Sebastian und Martin. Sebastian
macht den Getränkeservice. Aha. Und macht Fotos natürlich auch, macht den Getränkeservice und so. Und die machen das alle wahnsinnig gerne. Nur wenn jemand zu mir sagt, Mama, du musst gar nicht mehr erscheinen. Wir machen das jetzt alleine.
Nee, das geht natürlich
dann
nicht.
Dann sage ich, nee, das
Hallo?
Geht nicht.
Nee.
Leute, das funktioniert nicht.
Und da nehmen dann 25 Menschen, die sich vorher anmelden mussten und die sich untereinander gar nicht kennen, die dürfen dann zu dir kommen. Um 18 Uhr werden die Türen geöffnet, dann dürfen die rein und dürfen sich beschnuppern, kriegen für 60 Euro, wenn das noch der aktuelle Preis ist. Nein, inflationsbereinigt.
Aber den Preis verstehe ich nicht.
Gut. Kriegen für einen gewissen Preis ein 5-Gänge-Menü. Dieses Geld wird, da werden natürlich eure Kosten oder deine Kosten gegengerechnet und der Rest wird gespendet. Mhm. Ist das noch, sind das noch die Waldpiraten?
Mhm, immer.
Das ist ein Kinderkrebsprojekt, das sich den kranken Kindern, aber auch deren Familien widmet, ne? Ja, Geschwisterkinder
darum,
und,
ja, darum
und Eltern
so
auch.
Hinter denen, ne? Die nehmen auch die Geschwisterkinder mit auf und auch die Eltern.
Und auch die Eltern.
Ja, das finde ich ganz genial, die Idee.
Und dann sitzen die da und lernen sich kennen und haben 5 Stunden miteinander Zeit und dann dürfen sie essen, dürfen dich auch zwischendurch mal kennenlernen. Du kommst dann auch mal raus, ne, aus der Küche?
Nicht normal. Ich tüdel da die ganze Zeit rum.
Ach, das glaube ich.
Ich betüdel die von hinten bis vorne und springe da rum und mache meinen Pausenclown und nach dem Hauptgang hole ich mir meinen Königsstuhl. Das ist so ein hoher, wo ich in der Küche immer mit sitze. Meine Küche ist sehr hoch gebaut.
Ja.
Und ich bin ja nun auch schon ein bisschen kleiner geworden, ne? Also ich sitze dann immer auf so einem hohen Stuhl. Und dann setze ich mich zu denen, mache die Tür zu und dann spiele ich mit meinen Gästen ein Spiel. Und dieses Spiel ist so genial, das glaubst du nicht. Das ist so genial. Ich werde es nicht erzählen.
Ach so?
Nein, das tue ich nicht. Auf keinen Fall. Das Spiel machen wir und hinterher sind alle nur mit leuchtenden Augen. Das ist mein Hauptkern-Pausenclown-Stück.
Okay, ich werde jetzt, dazu kenne ich dich inzwischen wirklich gut genug, keine Sekunde verschwenden in dem Versuch, dich umzustimmen. Das wird gar nichts bringen. Deswegen suche ich hier lieber eine Frage schnell heraus, damit wir deine Bücher verlosen können, 3 Exemplare, wenn sie nicht das Glück haben müssen oder sollten sie es sich kaufen. Den Faden halten, mein stürmisches Leben, Monika Fuchs. Und sie können eines von 3 Exemplaren, sogar signierten Exemplaren, gewinnen, wenn sie mir folgende Frage richtig beantworten. Unter welchem Pseudonym schrieb Monika Fuchs eine ganze Zeit lang Liebesromane? Schreiben Sie diesen Namen bitte in eine E-Mail, dazu auch Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer an hörbar@radio1.de. Viel Glück. Und wir sind am Ende, liebe Monika. Ich würde mich freuen, wenn du wieder zu Gast bist nach dieser Transsilvanien-Doku, die mit Sicherheit realisiert und ausgestrahlt wird.
Ich hoffe.
Wir gehen raus mit Johann Sebastian Bach. Bist du bei mir? Warum dieses Lied?
Das ist für mich das schönste Liebeslied aller Zeiten, wenn man sich den Text mal anhört, aber unter dem Motto ein Liebeslied. Es ist natürlich ein religiös untermaltes Lied, aber ich sehe es immer als Liebeslied. Jedes Wort da drin ist ein Liebeslied. Hört es euch bitte mal an.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du uns hier besucht hast, liebe Monika.
Vielen Dank.
Bist du bei mir, geh ich mit Freude.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.